Meinst du nicht auch, dass Podcaster die Gladiatoren der Moderne sind? Spotify ist unser Kolosseum und die ZuschauerInnen geben uns entweder einen Daumen nach oben oder nach unten.
Das ist deep, Marius. Das ist nicht? Wirklich, ja. Wirklich deep.
Ja.
Deep.
Ja. 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 Strength among us. I don't fight for power.
I fight the free roam for men like them. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer mal wieder Doppelfilmbesprechung, denn aktuell im Kino läuft womöglich einer der letzten Blockbuster des Jahres, Gladiator 2 von Ridley Scott, die späte Fortsetzung seines 2000er Films Gladiator, und wir widmen uns in dieser Ausgabe beiden Filmen. Beide haben wir gesehen, und mit wir meine ich mich und Marius. Hallo.
Hallöchen. Ave. Christian.
Ave. Kommt da jetzt ein kleines Latinum wieder raus?
Nee, das war's dann auch schon. Ja. Also mein Asterix Latinum ist das. Ja.
Und ein Asterix Latinum bestand bestimmt auch darin, Römer zu verhauen.
Ähnlich wie unser, ähnlich das ist eine wie, schöne Überleitung. Ja, aber ja. Ich muss dir noch den Wind aus den Segeln nehmen ein bisschen, denn du hast gesagt, einer der letzten Blockbuster des Jahres in einem sehr blockbusterarmen Jahr oder schlechten Jahr, würde ich glatt behaupten. So wirklich die großen Knaller, worauf sich alle einigen können. Eher schwierig, klar, ist eher für die Jahresabschlussfolge, aber ich hatte schon so ein bisschen Hoffnung, Gladiator 2, dass das ordentlich rumpst.
Mhm.
Weil ich mal wieder echt so auf Popcorn-Unterhaltung Bock hatte. Ich weiß nicht, wie es dir im Vorhinein ging.
Ja, ich war skeptisch, sagen wir es mal so, ob das, also aufgrund des Trailers, nicht unbedingt aufgrund der Musik, die da lief und die sehr viel Hohn auf sich gezogen hat, der Rap-Song, falls wir uns daran erinnern, das hat ja damals für so eine kleine, für ein paar kleine Schlagzeilen gesorgt. Nicht deswegen, sondern irgendwie, weil mich das alles nicht überzeugt hat und ich immer noch so ein bisschen Vorbehalte gegen Paul Mescal habe, ob die weggewischt wurden von diesem Film, werden
Hast
wir sehen.
Hast du auch noch was Strangers gesehen?
Ja, habe ich. Kommen wir dann dazu, wenn wir diesen Film besprechen. Und
bin fassungslos.
Und aufgrund der jüngeren Filmografie von Ridley Scott, der ja zunehmend, würde ich behaupten, in so eine Hit-or-Miss-Richtung kommt, beziehungsweise da, das wechselt sich sehr stark bei ihm ab, ne? Also in den letzten Jahren Exodus, meh, Der Marsianer, gut, Alien Covenant, meh, Alles Geld der Welt, okay, Last Duel, sehr gut, House of Gucci, totale Nulpe, Napoleon habe ich nicht gesehen. Und jetzt müsste ja, also, wenn es so ein Wechsel gut, schlecht ist, dann müsste Gladiator 2 ja zumindest wieder ein ziemliches Debakel geworden sein.
Ja, wobei auch bei Napoleon sich, glaube ich, schon viele eher not amused waren. Ich mochte den teilweise, zumindest für die Inszenierung. Und ich meine, was ist Gladiator nicht anderes als Inszenierung? Und daher war ich also hatte schon so ein bisschen Hoffnung drin, ob die dann erwartet oder die kleinen Erwartungen, ob die erfüllt worden sind. Das werden wir besprechen im zweiten Teil dieses Podcasts. Da geht es dann um Gladiator 2. Und das teilen wir dann auch nochmal in Spoiler-Teil und Nicht-Spoiler-Teil auf. Also keine Sorge, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr immer noch drei Viertel dieses Podcasts hören. Und wie immer in den Shownotes könnt ihr dann sehen, wann der Spoiler-Teil anfängt. Wir sagen es natürlich auch nochmal.
Genau.
Vorher geht es allerdings um Gladiator 1.
Ja, den haben wir uns auch nochmal angeschaut. Und damit setzen wir auch so ein bisschen fort, was wir in den letzten Monaten gemacht hatten. Wir haben ja so ein paar bester Film-Oscar-Kandidaten beziehungsweise ausgezeichnete Filme besprochen mit The Departed und No Country for Old Men. Jetzt gehen wir wieder ein paar Jahre zurück. Ins Jahr 2001, da wurde der ausgezeichnet. 2000 erschien er Gladiator von Ridley Scott. Plot zuerst mal wieder das Übliche.
Ja, die Minute haben wir.
Die Minute haben wir, okay. Ja, also wir sind im Jahre 180 nach Christus. Die Römer unter Marc Aurel auf ihrem letzten Feldzug gegen die Germanen, angeführt von Tribun Maximus Meridius. Russell Crowe spielt ihn und ist siegreich und will gerne wieder zu seiner Familie zurück in den Ruhestand. Aber der gute Cäsar, der Marcus Aurelius, der verstirbt unerwarteterweise beziehungsweise wird umgebracht von seinem Sohn Commodus, gespielt von Joaquin Phoenix. Und weil Maximus dem nicht sofort die Treue schwört, wird ja ihm quasi alles genommen, seinen Rang, er selber soll hingerichtet werden, seine Familie wird getötet und Maximus kann aber entkommen, findet sich als Sklave in einer Gladiatorenarena irgendwo in der Peripherie wieder und letztendlich im Kolosseum, wo er Rache schwört an Commodus.
Ja, das war jetzt die Zusammenfassung von Teil 2, jetzt Teil 1. Nein, Quatsch, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal Teil 1. Ich hab den, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen, wie es bei vielen Filmen mir so geht. Und da wahrscheinlich auch mit Werbeunterbrechung, das heißt mehr oder weniger nur die Hälfte des Films gesehen. Der geht auch relativ lang. Ich habe mir jetzt die Extended-Version tatsächlich nochmal
gegeben. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Hast du dir den Director's Cut angeguckt für 170 Minuten oder die normale Fassung mit 150?
Ich habe mir die 170 Minuten gegeben, wenn schon, denn schon. Das muss schon sein. Mhm. Du nicht?
Nee, ich hab die Kinofassung nochmal angeschaut mit 150 Minuten.
Hätte wahrscheinlich auch gereicht.
Ich weiß gar nicht. Ich habe den, das war auch in meiner frühen DVD-Sammel-Ära ein Film, den ich da relativ früh hatte und den ich sehr oft geguckt habe in meiner Jugend. Und mit Freunden, mit Familie geschaut und damals wirklich sehr hellauf begeistert. Und nachdem ich jetzt nochmal geschaut habe, habe ich bei Letterboxd geguckt, den hatte ich zuletzt 3,5 Sterne gegeben, was mich ein bisschen verwundert hat. Hat mir jetzt doch nochmal deutlich besser gefallen wieder. Zumindest auf 4 bin ich wieder hochgegangen.
Ich bin auch auf 4 gegangen. Wir sind uns tatsächlich da bewertungstechnisch auf jeden Fall einig. Viele meiner KommilitonInnen haben den auch nochmal in letzter Zeit gesehen. Auch da kamen sehr unterschiedliche Bewertungen bei rum, muss man sagen. Aus heutiger Sicht ist er vielleicht teilweise nicht so gut gealtert. Vielleicht auch die Sehgewohnheiten. Ein Film, der unser allseits beliebten Bechdel-Test, glaube ich, nicht besteht. Oder
Nein, was Frauenrollen betrifft, das ist natürlich schwierig, um es mal so zu sagen. Die eine Frauenrolle ist da, um einfach abgeschlachtet zu werden, hat kein Wort zu sprechen. Und die andere ist so ein bisschen Damsel in Distress und gleichzeitig Verschwörerin. Also ja, das ist ein sehr, sehr männlicher Film. Und es wird auch immer betont, wir sterben als Männer in dieser Arena und wir bleiben in Erinnerung als Männer in dieser Arena. Und ja, sehr viel Schweiß und Muskeln und männliche Männlichkeit.
Ja, ein Kumpel musste sehr schmunzeln bei der Letterboxd-Kritik. Ich musste weinen, als ich davon hörte, dass Männer bei dem Film weinen mussten. da dürfen Männer nochmal Männer sein. Zwei Tage davor habe ich Rocky 1 bis 4 geschaut. Also ich hatte sehr männliche Tage in meinem Filmkonsum. Nichtsdestotrotz, bei all der modernen Kritik, die man dem Film auf jeden Fall anlassen kann, ist das Ganze doch schon ein sehr schön inszeniertes und sehr unterhaltsames Spektakel. Also von Minute 1, von dieser Schlacht, die dort mitten im Schlamm-Sumpf-Waldgebiet irgendwo in Germanien stattfindet, wo ich schon direkt drin war und dachte mir, das werde ich bei Gladiator 2 nicht bekommen. Hier, da laufen Schauspieler noch durch echten Schmutz und schön auf Film gebannt, reiten die echten Pferde in ihren Untergang und hauen sich da gegenseitig auf die Mütze. Und das ist schon richtig geil inszeniert, auch wenn der Slow-Motion-Effekt vielleicht im gesamten Film einmal zu viel angewendet worden ist, trotzdem das macht schon Spaß. Von Minute 1 ist da eine Theatralik, eine und im wahrsten Sinne des Wortes Theatralik, also sehr theaterhaft irgendwie drin. Und der sagt auch Minute 1 mir persönlich, dass er nicht jetzt ein Abbild des realen Roms sein möchte oder irgendwie hier eine Historiendoku sein möchte, sondern ein Hollywood-Spektakel. Und ich finde, wenn der Film damit so offen und ehrlich umgeht, kann ich damit sehr viel mehr Spaß haben, als dass er irgendwie so einen Mittelweg probiert. Und da geht er direkt schön rein, also bis er dann quasi ein Gladiator ist, hatte ich schon, also die erste Stunde, die geht weg wie nichts.
Ja, auf jeden Fall. Also, der nimmt sich auch ein bisschen Zeit, ne? Bis Maximus an diesem absoluten Tiefpunkt angelangt ist, wo er wirklich vom Feldherrn zum absoluten Nichts heruntergefallen ist, heruntergepurzelt ist. Das dauert 45, 50 Minuten oder so. Dann ist dieser ganze Downfall abgeschlossen, der erste Akt. Und der Aufbau ist einfach super, wie die Figuren charakterisiert werden über das, was sie auch sagen natürlich, aber auch das, was sie tun. Wie dieses ganze Beziehungsgeflecht aus Maximus, seinem Ziehvater Marc Aurel, dem aktuellen Kaiser Caesar, dessen leibhaftigem Sohn Commodus, der in einer Kutsche ans Schlachtfeld ganz gemütlich kommt und dann so zu seinem Vater kommt und sagt, ach, hab ich denn die Schlacht verpasst, lieber Vater? Und die intrigante Schwester, die offensichtlich mal was mit Maximus hatte früher, so eine Affäre, Liebesbeziehung wird da angedeutet. Das ist alles sehr klar abgesteckt und sehr gut aufgebaut. Also die Figurenzeichnung und deren Beziehung zueinander, das funktioniert hier wunderbar und man ist voll drin, wird voll mitgerissen und dieser Abstieg dieser Figur packt einen auch mit, weil Russell Crowe, also kann ich mal sagen, Russell Crowe ist nicht der beste Schauspieler, definitiv nicht, aber er ist ein charismatischer Schauspieler und er bringt in den Rollen, in denen er gut ist, bringt er das rüber, was er rüberbringen muss. Und wenn er dann da vor seiner verbrannten Familie, vor den Überresten seiner verbrannten Familie und seines Hauses hockt und ihm läuft wirklich die Sabber aus dem Mund und er ist verzweifelt, also man nimmt ihm das voll ab, dass er einfach komplett am Boden zerstört ist.
Ich mit Russell Crowes Schauspielkunst verhält sich das wie mit der Story des Films. Es ist auch komplett ausreichend. Also ich brauche da gar nicht jemanden, der jetzt eine Oscar-würdige Leistung abliefert. Genauso wie ich in der Story jetzt nicht irgendwie die großen dramatischen Wendungen oder sonst was brauche. Ich habe es ja schon erwähnt, die passt auf den Bierdeckel. Du warst auch sehr schnell vorbei, sehr schnell fertig mit der Erklärung der Geschichte. Das ist vollkommen egal. Es geht hier, das ist ein Film, der rein vom Look and Feel lebt, von der Inszenierung, von den Kämpfen in der Arena und von den Schlachten und auch von diesem sehr pathetischen, aber trotzdem irgendwie dieses Soap-Opera-mäßigen im Gladiatoren-Stil. Also wer liebt wen, wer hasst wen und wer möchte jetzt Rache an wem auch üben. Das sind ganz einfache grundlegende Emotionen, die dort auf den Tisch verbreitet werden. Mit denen kann man was anfangen, mit denen kann man arbeiten.
Und, ja, ich würd denken, thematisch hat er noch ein bisschen mehr zumindest zu bieten, zumindest ein bisschen Fleisch auf dem Rippen.
Gerade wenn er so Fässer aufmacht, wie irgendwie das alte Rom zurückholen mit seiner Demokratie und sonst was.
Ja,
auch da werden wir bei Teil 2 noch drüber zu sprechen kommen. Das hat mich jetzt weniger interessiert. Das nehme ich so hin und das ist historisch so weit von der Realität entfernt, wie man nur sein kann.
Okay, aber, du hast dich eingelesen.
Nö, da reicht ja auch Geschichtsunterricht, glaube ich. Also so wahnsinnig demokratisch war das jetzt auch nicht damals. Also für damals vielleicht schon, aber dieser Rom-Traum irgendwie, dass alle gleich sind oder da, also das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt alles. Und
ja, natürlich, ja. Das ist für damalige Verhältnisse, was damals unter so demokratischen Verständnis begriffen wurde, ist heute nicht mehr sehr nah an dem, was unter modernen Gesichtspunkten als demokratisch verstanden wird. Aber was ich damit meinte, war vor allem, dass diese beiden Hauptfiguren, wenn man so möchte, Maximus und Commodus, also Russell Crowe und Joaquin Phoenix, wie die als gegensätzliches Paar funktionieren. Weil beide verbindeten ja so eine Art Brüderschaft. Der eine ist der leibliche Sohn des ehemaligen Kaisers, der andere ist der Ziehsohn des ehemaligen Kaisers, der auch sagt, hier, ich wünschte, dass du wärst mein eigentlicher Sohn gewesen, du bist der Sohn, den ich hätte gebraucht. Und wie die unterschiedlich um die Gunst der Menge buhlen. Weil Commodus ist jemand, der nicht geliebt wird, der verzweifelt nach Liebe sucht, von seinem Vater, auch von seiner Schwester und von der Menge, und er will das mit aller Macht erzwingen, sorgt auch durch seine, und wird dann dahin, ja, oder geht dann in solche Bereiche hinein, dass er auch Menschen dazu zwingt, ihn zu lieben, ne, vor allem seine Schwester. Auf der anderen Seite hast du Maximus, der einfach nur durch seine pure Präsenz und durch das, was er ist, alle Liebe dieser Welt bekommt von der Menge. Also egal, was er tut, er steht in der Arena als Gladiator und die Menschen lieben ihn. Und dieser Gegensatz zwischen jemand, der sich verbiegt, um die Massen für sich zu gewinnen, und jemand, der einfach authentisch bleibt und so bleibt, wie er ist, bekommt alle Liebe der Massen. Das ist das, was ich hier thematisch noch am stärksten sehe. Auch was so, kann man natürlich auch im politischen Kontext setzen, so von wegen Populisten und Leute, die irgendwie sich verbiegen, um möglichst die Massen für sich zu gewinnen.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ist noch so diese Thematik auch, dass sie beide den anderen nicht einfach umbringen können quasi, sondern dass halt irgendwie also die begegnen sich ja relativ schnell schon im Film, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie der Reveal ganz am Schluss wäre, dass da unter der Maske Russell Crowe steckt, sondern die das ist, glaube ich, nach 2 Stunden schon von 3 im Director's Cut.
Naja, es ist in der ersten, nach der ersten Schlacht im römischen Kolosseum direkt.
Ja, genau. Also seitdem hätte ja Joaquin Phoenix schon längst die Chance gehabt, ihn irgendwie niederzumachen. Tut dies aber nicht, wie gesagt, und aus nachvollziehbaren Gründen. Also die Gegenspielerposition von dieses Kaisers ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wie sage ich das nett, um Ridley Scott nicht nahe zu treten, ist für so eine Art von Film auf jeden Fall schon mehr, als man vielleicht erwarten könnte. Weil man könnte auch einfach einen wahnwitzigen Kaiser quasi als Gegenspieler inszenieren.
Das ist doch, wie das in Teil 2 geschieht. Aber nein, hier wirklich, das ist eine Figur mit nachvollziehbaren Motiven. Du spürst auch in dieser Szene, wo er seinen Vater umbringt, spürst du diese absolute Verzweiflung, diese Enttäuschung, diese maximale Enttäuschung des vernachlässigten Sohnes, dass der Vater dann sagt, nein, du wirst nicht mein Nachfolger, ich übertrage alle Rechte auf Maximus. Und Joaquin Phoenix ist halt einfach ein super Schauspieler, der solche Emotionen halt einfach fantastisch rüberbringen kann.
Der besonders solche Emotionsausbrüche auch sehr gut kann.
Genau, so. Genau. Und insofern ist diese antagonistische Position total nachvollziehbar und nachfühlbar irgendwie, auch wenn er natürlich ein sehr widerwärtiges Arschloch letztendlich ist. Aber das ist ein Schurke, ein Antagonist mit Profil, wo man sich reinfühlen kann.
Was auch nochmal den Film aufwertet, und das habe ich besonders nochmal gemerkt, als ich dann Teil 2 gesehen hat, sind die Nebenfiguren, die auch alle so ein bisschen Fleisch auf den Knochen haben. Mhm. Ich denke da besonders an seine Gladiatorenkumpel, insbesondere natürlich unser Mann in Hollywood, Ralf Möller.
Ja, also das muss man, also allein das muss man diesem Film lassen. Es ist die beste schauspielerische Leistung, die Ralf Möller abgelegt hat in seinem ganzen Leben.
Er passt in diese Rolle. Also ja, ne, ja. Er ist gut gecastet, wie ich finde.
Habe ich schon mal von meiner Begegnung mit Ralf Möller erzählt?
Nein, bitte.
Ich war hier im Fitnessstudio in Leipzig und auf einmal scharen sich ein paar Leute um jemanden an einem Gerät und da saß halt einfach Ralf Möller und hat seine Bizeps-Curls gemacht. Das war vor 10 Jahren oder so, war schon ziemlich grau. Ich bin da nicht mehr hingegangen, um mir irgendwie ein Selfie zu machen mit dem, aber das war schon irgendwie kurios.
Sehr schön, sehr schön. Ja, aber also in die Rolle passt er nun mal wirklich und macht die Sache, wie ich finde, vollkommen in Ordnung. Also er bekommt ja immer sehr viel irgendwie Dreck ab oder irgendwie so, nennt sich das, Spott ab irgendwie. Ja. Aber das soll schon so sein in dieser Rolle und das passt auch. Und ist eine Sympathiefigur dann auch irgendwie, obwohl er eigentlich ein Arschloch am Anfang spielt. Und man hat so das Gefühl, diese Gladiatoren, das ist so ein Band der Freundschaft, der gezwungenen Freundschaft am Anfang und dann stärkt nicht nur das Kolosseum sie, sondern auch irgendwie ihr Schicksal, die Schicksalsgemeinschaft, genau, das glaube ich, trifft es ganz gut. Und dann wiegt das auch mehr, wenn einer von denen stirbt oder von denen irgendwie in Gefahr ist und gerettet werden muss. Nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett in Tränen ausgebrochen wäre, wenn irgendjemand davon das Zeitliche segnet, aber zumindest interessiert man sich mal ein bisschen für die Leute und es macht Sinn, warum Russell Crowe zum Beispiel ihnen hilft oder sowas. Und
ja, dieser Männerbund, der dann da entsteht, ne? Also alle am Anfang vereint durch Sklaverei und gegeneinander eigentlich im Kampf und die dann nur ums eigene Überleben, aber Russell Crowe schmeißt die ja schon in dieser ersten Kolosseum-Szene halt zusammen.
Kann man jetzt als sehr einfach oder lächerlich abtun, aber gerade Teil 2 wird uns lehren, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist, sowas zu inszenieren. Vor allen Dingen, weil der Film ja 2,5 Stunden oder mehr als 2,5 Stunden Zeit hatte im Director's Cut, also man hat auch Zeit, sowas zu inszenieren und sowas voranzubringen. Auch die Senatoren im Hintergrund, diese Politikspielchen, das mag ich immer super gern, wenn sich im Vordergrund Leute auf die Schnauze hauen und im Hintergrund die Politik vorangetrieben wird, ein Spiegel unserer Welt. Aber zum Beispiel auch bei Game of Thrones oder sowas habe ich immer damit Riesenspaß, wenn da irgendwelche Intrigen im Hintergrund gesponnen werden oder Machtspielchen ausgefochten werden und auch das hat Gladiator zu bieten und muss auch so eine, also um kurz zu fassen, ich hatte nach diesem Film richtig Bock, die Rome-Serie von HBO mal anzuschauen.
Ja, die ist auch gut, das kann ich dir gleich mal sagen.
Ich war am Set.
Du warst am Set als Zuschauer oder als
Komparser? Das steht noch in Cinecittà.
Ach so, okay, ja. Steht okay, so. Also am ehemaligen Set warst du.
Ja, klar. Okay. Also, das ist ja Anfang der Nullerjahre oder sowas, ist die Serie.
Ja. Ich muss, das heißt ja bloß zwei Staffeln hat die, ne? Ich glaube.
Zwei oder drei, ja.
Ich glaube, ich habe die letzten zwei oder die letzte Folge nicht mehr geschaut. Ansonsten. Eigentlich ist die gut, aber was mich halt immer abgefuckt hat an der war, es gibt ja, stehen ja dann zwei Figuren im Mittelpunkt, zwei Römer im Mittelpunkt und die schwanken immer quasi von Folge zu Folge zu, in der einen Folge sind sie sich beste Freunde, dann sind sie wieder zerstritten, dann sind sie wieder beste Freunde, in der nächsten wieder zerstritten, dann wieder nächsten beste, und das hat mich irgendwann einfach ein bisschen genervt. Aber eigentlich, an sich ist die eigentlich gut, ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Aber an sich dieses Setting und sowas irgendwie, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, das hat was irgendwie, macht das Spaß, weil man kann natürlich auch da sehr viel, weil das halt so ewig weit weg ist, nochmal weiter als Mittelalter oder weiß ich nicht, Französische Revolution, I don't know, irgendwelche Kriege der Geschichte und große Reiche oder Napoleon, wo halb Frankreich sauer war auf Ridley Scott, wie an Napoleon umgingen. Hier ist keiner sauer, wahrscheinlich selbst in Rom nicht, weil man kann halt sehr viel reinfabulieren in über von vor 2000 Jahren und da seine eigenen Geschichten so ein bisschen reinschreiben. Ja. Ja, das ist so ganz nett eigentlich.
Er hat zum politischen Plot nochmal gesagt, ich finde es auch schön, dass der sich so langsam entspinnt und dann auch immer ein bisschen komplexer wird und Verrat und wir entmachten hier wen und was haben wir vor und so weiter. Und das kommt so tröpfchenweise und Stück für Stück wird immer wieder durchsetzt, so durchs, oder getrennt und oder zwischendurch immer so persönliche Szenen, dann wieder Actionsequenzen und so weiter. Also da das Tempo des Films stimmt einfach, sowohl was die Action, die Emotionen, als auch diese politische Ebene
betrifft. Der lief auch beim nochmal schauen wirklich richtig gut durch. Ich musste irgendwann eine Pause machen, weil ich weg musste und musste dann die letzten 1,5 Stunden ungefähr so nachts schauen und ich hatte überhaupt gar kein Problem damit, weil es lief, also ich bin nicht eingeschlafen. Es war, ist wirklich einfach sehr gutes Hollywood-Unterhaltungskino.
Ja, und Monumentalkino, ne? Und ist ja auch in gewisser Weise ikonisch, weil er diesen Sandalenfilm, diesen Monumentalfilm mit antiker Thematik wieder auf die die filmische Landkarte gehoben hat. Das gab es ja seit den 60ern kaum bis gar nicht. Und der holt das wieder zurück und ist ja auch noch, also wird ja auch in diversen anderen Sachen referenziert. Also ich möchte meinen, George Lucas hat sich für Star Wars Episode 2, für die Kolosseum-Szene sehr stark von diesem Film inspirieren lassen. Die Maske, die Maximus aufsetzt im ersten Kampf, hat sich ein sehr beliebter Underground-Rapper aus den USA namens MF Doom als Markenzeichen dann später gesucht. Also der Film ist einfach sehr ikonisch in vielerlei Hinsicht.
Und prägt bis heute das Bild, was man irgendwie auch so von Gladiatoren hat oder also es ist nicht nur in Popkultur eingegangen, sondern auch in so ein Grundverständnis irgendwie, so müssen Filme oder Dokus oder sowas heute irgendwie aussehen, so mit diesen Outfits und sowas. Vollkommen egal, ob das jetzt historisch korrekt war oder nicht, weil es leider nicht wie sehr da auf Detailtreue geachtet worden ist oder eher Style over Substance gemacht worden ist. Aber
ja, du findest wahrscheinlich, es gibt bei YouTube ja diverse Formate, bei denen irgendwelche Historiker dann immer sagen, was ist halt nicht korrekt an diesen ganzen historischen Schlachten, also sowohl Antike als auch Zweiter Weltkrieg und so weiter. Ich finde das immer sehr interessant, ehrlicherweise nicht aus so einer, haha, die haben das alles falsch gemacht, Sicht heraus, sondern eher aus so einem man entwickelt da ein sehr schönes Verständnis für, wie so Effektkino oder inszenatorische Kniffe funktionieren. Zum Beispiel dieses, wenn Bogenschützen sich aufstellen und der Kommandant sagt, anlegen und alle gleichzeitig Feuer, das ist zum Beispiel kompletter Schwachsinn. Das gab es einfach nicht. Da hat einfach jeder geschossen, wie er wollte. Aber für den Effekt wird das halt so gemacht.
Ne? Ja, ich bin voll bei dir. Auch immer, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, ja, das ist historisch korrekt. Sähe aber dann scheiße aus. Also es macht absolut Sinn oder aus filmischen Gründen manche Sachen zu ändern. Bei anderen Sachen denke ich mir so, ja gut, das hättet ihr aber jetzt auch machen können.
Hättet auch können. Ich meine auch, dass die Germanen hier am Anfang als so eine Horde ungewaschener Barbaren inszeniert werden, das ist auch nicht historisch korrekt, aber das entspricht irgendwie unserem Klischeebild, was wir haben. Und dieser Film bedient halt sehr viele so Historienklischees, hat sie auch noch vielleicht noch mal verstärkt oder erst auf den Plan gerufen vielleicht. Aber es ist halt wirklich, du sagst es, großes Monumentalkino. Ridley Scott, würde ich fast sagen, auf der Höhe seiner Schaffenszeit oder auf der zweiten Höhe seiner Schaffenszeit, wenn man so möchte. Und ja, auch dieser Film hat auch so eine Haptik, so eine Physis. Wenn da irgendwie gekämpft wird, dann fliegt da der Staub und der Schmutz durch die Luft und irgendwie ist das alles greifbar. Und ja, man kann dann sagen, okay, in den Kämpfen ist vielleicht ein bisschen die Kamera, gerade so in der Tiger-Szene, die Kamera ein bisschen nah dran und die Kamera ein bisschen hektisch und so weiter. Und da wird ein bisschen
drüber hinweggetäuscht und so weiter. Aber genau, da muss sie vielleicht auch irgendwie über hinweggetäuscht werden. Ich weiß nicht, wie in Form Russell Crowe war. Aber es gab noch ein i-Tüpfelchen quasi, was das ganze Look and Feel abgerundet hat. Und zwar ist das der wahnsinnig gute Soundtrack von Hans Zimmer.
Ja.
Also das Gladiator-Theme und sowas, das ist das Love-Theme. Es ist wirklich richtig, richtig gut und wird bis zum Erbrechen in diesem Film gespielt, aber immer wieder geil.
Ja, ich finde, es hat im Gegensatz zu anderen moderneren Blockbustern, wird das auch sehr effektiv eingesetzt im finalen Kampf zwischen Commodus und Maximus. Kommt keine Musik. Da wird einfach, werden die Klingen quasi sprechen gelassen. Und aber mich hat er so total an. Es ist so fucking Fluch der Karibik. Es würde mich nicht wundern, wenn der Soundtrack dieses Films als so Temp-Musik bei Fluch der Karibik eingesetzt worden wäre. Also so als für den Schnitt als Zwischenmusik und dann auf die fertige Schnittfassung hat dann wer hat einen richtigen Soundtrack für Fluch der Karibik gemacht, aber dass das dann neu drauf
ist. Wenn ich mich richtig erinnere, musste die Musik für Fluch der Karibik relativ schnell geschrieben werden von einem Mitarbeiter von Hans Zimmer. Also der Original Fluch der Karibik Soundtrack ist ja nicht von Hans Zimmer.
Ja.
Er ist ab Teil 2 oder Teil 3 sogar. Aber halt ein Mitarbeiter seiner Firma hat ihn geschrieben und quasi hat sich dann bedient, so ein bisschen am Werk seiner Arbeitskollegen, beziehungsweise alle haben da so ein bisschen dran mitgeschrieben, weil es irgendwie schnell gehen musste. Und ja, da kann es natürlich sein, dass da der gute Hans gedacht hat, warte mal, ich habe da noch was rumliegen von vier Jahren. Das ist episch. Oder 3 Jahre später sogar. Daran kann man ein bisschen, also ja, es ist schon sehr dran inspiriert. Allerdings ist das wiederum sehr inspiriert von den Planeten von Gustav Holst. Also,
Okay. Sei's drum. Ja, aber ich meine, es hat sofort beim Schauen Assoziation auch am Anfang an die Flucht der Karibik geweckt. Und natürlich, ich weiß nicht, wie oft du Lord of the Weed geschaut hast.
Also in manchen Jahren sehr oft.
Ja, ich bei mir das Gleiche. Und es gibt den Lord of the Weed, also dieser Herr der Ringe 1 Parodie, wo irgendwelche bekifften Leute halt neu synchronisiert haben, sehr, sehr lustig. Da gibt es auch einen Moment, wo ein Soundtrack-Stück aus Gladiator kurz zu hören ist und immer wenn diese Passage kam im Film, habe ich kurz gedacht, jetzt macht einer gleich. Oh.
Oder diesem Vogel nach.
Alter, wir müssen das mal besprechen.
Ja, tolle Karte. Und die ganzen
Nachfolgeprojekte. Tolle Karte. noch kurz angefügt, das will ich noch sagen, Oliver Reed hier als Proximo auch eine tolle Nebenrolle, einfach weil der so viel Charisma, Präsenz hat und auch dieses Ehre des alten Mannes noch mal so verkörpert, so aufs Maximum getrimmt. Also der Chef der Gladiatoren. Seine letzte Rolle während der Dreharbeiten verstorben und ich habe jetzt noch mal geschaut, wohl in dieser letzten Szene, wo er da mit Maximus durch die Gitterstäbe spricht, da ist wohl sein Gesicht digital drauf gesetzt und ich habe es nicht gesehen. Insofern, das spricht dann doch noch dafür, dass der Film recht gut gealtert ist, auf technischer Seite.
Ja, beim neuen Teil habe ich mich auch gefragt, ob eine Figur technisch eingefügt worden ist, weil ich nicht gedacht habe, dass sie noch lebt. Aber dazu kommen wir gleich, beziehungsweise jetzt. Wir waren beide immer noch begeistert von Gladiator, würde ich sagen. Immer noch gutes Hollywood-Kino
kann man sich immer noch geben. Daumen hoch, um im Sujet zu bleiben.
Ah ja, Daumen nach oben. Russell Crowe, du darfst leben. Dann gehen wir jetzt zu Gladiator 2. Und Christian, der uns die Geschichte erklärt.
Nach 24 Jahren. Die Fortsetzung ebenfalls von Ridley Scott inszeniert und wir setzen 16 Jahre nach den Ereignissen von Gladiator 1 ein und in Rom herrschen zwei neue Kaiser, die Brüder Caracalla und Geta. Das sind wirklich sehr willkürlich, alles korrupt und den Leuten geht's schlecht und so weiter. Und gleichzeitig haben wir in einer freien Stadt irgendwo außerhalb der römischen Landesgrenzen einen Mann namens Hanno. Paul Mescal spielt ihn. Der lebt dort auf seinem kleinen Höfchen mit seiner Geliebten. Und dann kommt die römische Armee unter Tribun Justus Acacius. Pedro Pascal spielt ihn und erobert diese Stadt. Hannos Frau stirbt. Er selbst wird versklavt und landet in einer Gladiatorenschule, geleitet von Macrinus, gespielt von Denzel Washington, und landet dann auch im Kolosseum, um Rache am Tribun zu schwören.
Ja, das war die Geschichte von Gladiator 1. Nein.
Den Gag echt zweimal bringst.
Ja, ich wollte ihn zweimal bringen. Um das ein bisschen herauszustellen. Die Kritik war, habe ich schon vorher auch gehört, dass die Geschichte sich sehr stark an Teil 1 orientiert, also quasi der Star Wars 7 Move gemacht wird.
Es ist so ein bisschen, es fühlte sich ein bisschen an nach, nimm das Drehbuch von Teil 1 und lass es von der KI umschreiben zu einer Fortsetzung. Und sie macht halt einfach zu 70% das Gleiche und ändert ein bisschen was hinten heraus.
Ich will trotzdem positiv anfangen.
Mhm.
Erstmal, am Anfang hat eine Frau mehr Text und kämpft mehr als im gesamten Teil 1. Das ist doch schon mal schön. Damit Kritik an Teil 1 weg. Nein, Frauen haben hier immer noch nichts zu sagen. Also es ist immer
Lucilla, die im ersten Teil die intrigante Dame war und die dann auch so zu Damsel wurde mit ihrem Sohn, die taucht hier wieder auf und hat doch eine deutlich präsentere Rolle. Aber ja, es ist immer noch weit entfernt von einer gleichgeschlechtlichen Repräsentation hier.
Nee, stets bemüht, Herr Scott, würde ich mal glatt behaupten. Conny Nielsen, das ist bei uns auch noch, also gleiche wie bei Teil 1. Aber die Anfangsschlacht, also es beginnt mit der Anfangsschlacht, der gute Paul Mescal seine Frau verliert und deswegen gefangen genommen wird und er wird halt erobert von Pedro Pascal, genau, die Namen auch. Und die sehen sich auch noch ein bisschen ähnlich, es ist schwierig. Die war geil, die war richtig geil, fand ich. Also gerade bei Napoleon mochte ich auf jeden Fall die Schlachten am liebsten, ich fand die fantastisch inszeniert. Und auch hier wieder, ich weiß nicht, was genau ist, aber ich finde, Scott hat eine Art, Schlachten zu inszenieren, die mir richtig gut gefällt. Also ich war richtig drin, richtig viel Spaß. Klar, die Figuren sagen mir alles noch nichts und ich hatte jetzt nicht wirklich, war jetzt nicht emotional involviert. Ich fand die aber fantastisch inszeniert. Erstmal, ich wusste immer, wo irgendwas ist. Ich hatte kompletten Überblick über diese Schlacht. Sie war nicht zerschnitten. Es waren immer wieder nette Kameraeinfälle, dass man irgendwie aus Sicht eines Rambocks irgendwie zum Beispiel mal kurz ist oder Point of View von jemandem, der die Treppe runterrennt. Du hast immer wieder Einfälle dort. Das CGI-Wasser sieht nie so doll aus, okay, mal dahingestellt. Aber du hast wieder diese Bogenschützen, die du schon angesprochen hast, die alle schön in einer Reihe stehen und abfeuern. Die Dinger, die halt so brennende Töpfe abwerfen, Katapulte. Die haben richtig schönen Impact, wenn da das Boot getroffen wird, die Leute um ihr Leben schreien. Das hat irgendwie, das kracht ordentlich rein. Also allein da war ich schon geil, dass ich das im Kino sehe.
Ja, Scott hat halt, also wenn man Scott eins nach wie vor zugute halten kann in seinen historischen Filmen, dann ist das einfach Talent dafür, Schlachten zu inszenieren. Nicht nur aufgrund dieser inszenatorischen Kniffe, dieser visuellen Kniffe und der Musik und wie das alles zusammenpasst, sondern auch dramaturgisch, ne? Der langsame Aufbau, alle geben sich in Stellung, es kommt langsam aufeinander zu und erste Pfeile so als Abtasten und dann eskaliert es immer mehr und mehr und bis in kompletten Chaos ist und ein absolutes Blutbad. Also das stimmt einfach, inszenatorisch und dramaturgisch hatte das einfach nach wie vor drauf und ja, es ist natürlich.
Das wirkt auch so, als würde er das so mit der linken Hand machen, irgendwie. Ja. Als wäre das so.
Oder als wäre eben das genau das, worauf er den größten Teil seiner Arbeit verwettet und für vieles andere kommt dann irgendwie so ein Second Unit Director zum Einsatz.
Vielleicht hat er auch einfach Spaß nur daran, das kann auch absolut sein. Also bei Napoleon sah das auch so aus, als würde er die Schlachten geil inszenieren und den Rest, Joaquin, mach mal.
kann doch einfach mal in anderthalb Stunden nur irgendeine Schlacht inszenieren.
Ich bin absolut dafür, irgendwie Remake der letzten Staffel Game of Thrones einfach an Ridley Scott geben, der da nur Schlachten inszeniert. Obwohl die Schlacht von Winterfell, nee, die lassen wir so, wie sie ist. Ja, also wie gesagt, das mochte ich immer noch super gerne und dann beginnt der Film. Ich war schon fast enttäuscht, als unser guter Paul Mescal im Wasser landet und die Story anfängt, weil dann die Schlacht zu Ende war. das war ein bisschen schade, aber auch da finde ich, klar, ist alles wie bei Teil 1, aber trotzdem geht der Film eigentlich ganz gut los, ne? Er zeigt so ein bisschen, was er drauf hat. Denzel Washington wird inszeniert. Denzel Washington hat auch eine andere Rolle als der Sklaventreiber da im ersten Teil, sondern er ist deutlich machthungriger, deutlich fieser, aber gleichzeitig auch charismatischer. Also auch er, mit dem hatte ich Spaß. Dann habe ich eigentlich gedacht, dass es auch wiederum darum geht, irgendwie, dass er seine Kumpanen um sich scheucht in seine Gladiatoren-Kumpel. Das haben sie aber komplett weggelassen. Also es sind immer die gleichen Leute um ihn herum, aber für die interessiert sich der Film gar nicht in 2,5 Stunden Laufzeit. Wenn da einer drauf geht, war ich so, okay, das ist nicht Ralf Möller, interessiert mich nicht. die waren nicht charismatisch. Und da beginnt dann der Film langsam Probleme zu bekommen, beziehungsweise sehr belanglos zu werden. Also ich war zwar unterhalten, größtenteils im Film, ich habe mich nicht wahnsinnig gelangweilt, aber, meine Gedanken sind auch mal so abgewichen, so ein paar Minuten, und ich kam dann wieder zurück, irgendwie wie so bei einer Vorlesung, wo ich mir auch danach dachte, so, ja, hab was gelernt, aber so wahnsinnig lange bleibt es jetzt auch nicht im Kopf hängen. Wie ging es dir beim Schauen?
Ja, ich verspürte über lange Zeit, eigentlich fast bis zum Schluss, so ein ätzendes Gefühl der Mittelmäßigkeit. So, das ist kein, ich dachte mir nie wirklich, ach, das ist jetzt richtig schlecht oder ach, das ist jetzt wirklich gut. Es gab mal so Momente, wo ich dann, oh, das ist ganz nett, und manchmal, wo ich mir dachte, ach, das gefällt mir nicht so, und das ist dann immer so schwierig in der Besprechung, wenn du so einen Film hast, den du so wirklich so krasses Mittelmaß bewertest einfach, weil ich meine, letztendlich, der Film muss sich den Vergleich mit dem ersten Teil stellen, und er forciert das ja auch, indem er den ersten Teil im Vorspann so über so verschwommene KI verschwommene Bilder gefühlt.
Nein, das sind richtige Malereien, die da
ja, natürlich. nochmal nacherzählt in kurzen Sequenzen, und weil er eben auch, weil er so sehr am Skript des ersten Teils nah dran ist, was gar nicht mal so wild ist, weil so ein Film, nehme ich es erstmal auch nicht übel, wenn er inhaltlich in ähnlichen Gewässern fischt wie der erste Teil, aber auch der inhaltlich natürlich ganz viele Rückbezüge, und da kommen wir dann wahrscheinlich im Spoiler, oder müssen wir im Spoiler-Teil so ein bisschen sprechen. Was mich aber von Anfang an, beziehungsweise nach dieser Schlacht spätestens, ein bisschen genervt hat oder enttäuscht hat, war so die ganze Hauptfigur, alles um sie herum. Und da ist mir immer wieder ins Gedächtnis gekommen, wie gut das im Teil 1 ist. Und in Teil 2 haben wir halt Paul Mescal, der steht da in seinem Garten. Übrigens auch sehr schön, dass beide Filme ein ähnliches Anfangsbild haben. Im ersten Teil Russell Crowe mit seiner Hand durchs Getreide und im zweiten Teil Paul Mescal mit seiner Hand durchs geerntete Getreide, der reinfasst. Im ersten Teil Maximus Downfall, sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr nachvollziehbar. Und hier hast du halt jemanden, der in seinem Garten hockt, der seine Frau da mal kurz küsst, und nach 10 Minuten ist die halt tot, und seine Stadt ist versklavt und er ist ein Sklave, und das ist viel zu schnell, und das ist kein emotionaler Impact. Und dann geht es weiter, oder beziehungsweise einfach nicht tief genug und nachvollziehbar genug. Und dann geht es weiter mit, dass Denzel Washington, dann sieht er ihn und sagt, ja, ich spüre diese Wut in dir, ich sehe diese Wut in dir. Und ich denke mir, nein, ich sehe keine Wut in Paul Mescal, der dann da irgendwie bei seinen Gladiatorenkumpanen sitzt und die machen irgendwie Witze über ihn, weil er da in der Arena einen Affen gebissen hat, und er lacht halt so und macht so einen Schmunzler. Ihm geht's ja anscheinend ganz gut. Er wirkte ganz happy auf mich in seiner Rolle da. Aber was ich ihm nicht abgenommen habe, war, dass er wütend ist, und dass, also diese innere Wut und diese Rachelust, die habe ich ihm zu keiner Sekunde abgekauft. Na, vielleicht so ein, zwei Sekunden, aber sonst eigentlich nicht. Nee.
Ah ja, an sich fand ich es ganz gut, dass er irgendwie im Gegensatz zur Hauptrolle im ersten Teil einfach nicht nur, also nicht wieder das Gleiche ist vom Charakter her, sondern, wie du schon sagst, eigentlich so eine blutrünstige Rolle sein soll, die wirklich auf Rache aus ist. Also Russell Crowe war im ersten Teil auch auf Rache aus, aber er war auch eigentlich ein anderer Charakter. Und hier hat man so in den besten Momenten zumindest das Gefühl, er will wirklich Blut. Er will wirklich einfach nur das Blut von Pedro Pascal, für den, der dafür zuständig ist, dass seine Frau tot ist. Und so blutrünstig sein wie sonst was. Aber das wird, du hast schon recht, das wird ihm noch manchmal mehr in den Mund gelegt, als dass man es wirklich sieht. Mhm. Genau. Aber dass er, es ist vom Prinzip wieder gut gemacht, dass er, man sieht, dass er ein sehr guter Kämpfer ist. Er verliert mehr als Russell Crowe, hatte ich das Gefühl. Also er war dem Tod näher als Russell Crowe war für mich immer so, der ist schon fast Superheld-mäßig da durchgerannt und hat Leute aufgeschlitzt. Hier hatte ich mal das Gefühl, der hat auch ein bisschen Glück, vielleicht an einer anderen Stelle in den sehr, sehr, sehr choreografierten Kämpfen.
Ja, gleichzeitig wirkte er allein physisch für mich schon wieder so übermenschlich. Und das hängt jetzt natürlich auch damit zusammen, wie sich das ideale Heldenkörperbild in Hollywood über die letzten Jahre verändert hat. Einfach, dass er viel, viel definierter ist von seiner Muskulatur her als Russell Crowe, der natürlich auch krass muskulös war, aber nicht diese krasse Sixpack-Struktur hatte, wenn du ihn da mal im Teil 1 oberkörperfrei gesehen hast. Aber heutzutage musst du es halt bringen, wenn du so eine Hauptrolle in Hollywood übernimmst.
Ja, das beim Workout hat der Paul Pascal vielleicht ein bisschen übertrieben. Gut, wenn man das jetzt Kritik anbringen will.
Ich nehme das nicht als Kritik an, sondern will das nicht als Kritik üben, sondern eher so ein bisschen daran, einfach, dass sich das Körperbild verändert hat und dass dadurch vielleicht diese Figur dann doch nicht ganz so menschlich oder ein bisschen übermenschlicher für mich noch eher gewirkt hat als Russell Crowe im ersten Teil. Also das war. Ja. Ne?
Okay, gut. Er hätte öfter mal sein Shirt anziehen sollen.
Weil man ein bisschen mehr Schokolade essen.
Ich finde. Ja, ich finde größtenteils das Problem tatsächlich dann, was Story und Charaktere angeht, dann umso weiter der Film geht. Das fängt schon einfach mit sehr merkwürdigen Situationen an. Auch hier trifft er sehr schnell die Kaiser. Wir haben hier so ein Doppelkaiser-Duo, das.
Ja, und die sind auch.
Der Lächerlichkeit preisgegeben ist, aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber er trifft sehr schnell auf die. Er hat so eine Art Showkampf. Und in der Szene davor sieht man das Kolosseum. Quasi, wo sie reingehen. Also sie sind in Rom. Die Szene danach ist, wie sie nach Rom kommen. Also die nächste Szene ist, wie sie durch so dieses Tor gehen, wo halt der Wolf mit den zwei Kindern abgebildet ist, die Rom-Gründungsgeschichte dann mal kurz angerissen wird. Also er kommt zweimal nach Rom rein irgendwie. Das hatte ich irgendwie so. Ja, Rom sieht schön aus, ist ganz nett gemacht, die CGI-Stadt, aber
ja, ich fand's
aber es war auch, irgendwie merkwürdig inszeniert.
Ja, ich fand's aber auch angenehm in dem Moment, dass da mal so ein bisschen auf die Menschen geblickt wurde, tatsächlich auf die einfache Bevölkerung, die auch im ersten Teil eigentlich gar keine Rolle spielte, aber hier wird halt zumindest durch so ein paar Aufnahmen gezeigt, okay, denen geht's halt wirklich dreckig unter den neuen Kaisern da. Aber wo wir bei denen sind, oh, auch das so eine herbe Enttäuschung. Auch hier der Vergleich natürlich zu Commodus im ersten Teil. Ich hab's ja gesagt, eine nachvollziehbare Figur, eine gewisse Tiefe, Vielschichtigkeit, nachvollziehbar in ihrem ganzen Charakter. Und hier hast du halt so zwei verwöhnte Bengel, die einfach nur komplett das Leben und sich selber abfeiern und jeden Tag Party, jeden Tag Drogen, ein bisschen irre, ein bisschen wahrscheinlich so auch so inzestuös, verkrüppelt oder emotional verkrüppelt auf jeden Fall. Ja, das kannst du dann wieder auch als queerfeindlich vielleicht einstufen,
ja, ne? Wenn du so wobei willst. Mich, Christian, weißt du, woran mich die zwei erinnert haben? Denk an unseren James-Bond-Marathon, an Diamonds Are Forever, an die zwei ersten schwulen Bösewichte in der James-Bond-Reihe. die zwei, die auch aus heutiger Sicht sehr schwierig sind, ne? Aber natürlich dürfen auch die Bösewichte queer sein und sonst was. Also das ist
klar.
Dance of Washington geht ja auch ein bisschen.
Ich meine, das wird ja auch im im Rom, also ich meine, der eine Senator im ersten Teil, der ist ja auch schwul, wird ja auch gesagt, ne? Also das, dafür ist ja jetzt Rom und auch Griechenland, das antike Griechenland, dann auch so ein bisschen im Klischee bekannt, dass da die, dass es da mit freier Liebe ein bisschen freier war als in den Jahren danach im Mittelalter, ne? Also ja, kann von mir aus sein, aber nein, was mich halt an denen stört, ist, dass das halt einfach nur so zwei irre Typen sind ohne weiteren Hintergrund. Wo kommen die her? Was wollen die eigentlich? Und das ist mir dann zu flach und liegt aber vielleicht auch daran, dass ja eigentlich eine ganz andere Figur der eigentliche Antagonist ist und ich würde auch mal fast sagen, eine andere Figur als Pedro Pascal auch, als Paul Mescal auch die eigentliche Heldenfigur. Ich habe es schon verraten, wer es ist. Also für mich sind die eigentlichen Stars dieses Films Pedro Pascal und Denzel Washington. Denzel Washington sichtbar Spaß, super charismatisch, so ein bisschen irre, wie der da Strippen zieht. Das mochte ich noch am meisten. Pedro Pascals Rolle fand ich auch am interessantesten, beziehungsweise interessanter als die von Paul Mescal, weil er dieser Tribun ist, der die ganze Zeit irgendwelche Schlachten schlagen muss und eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat und sich super schlecht damit fühlt und dann halt gegen die plotten möchte. Und das fand ich dann schon den interessanteren Aspekt.
Insofern war ich dann quasi so ein bisschen eine Doppelung von Russell Crowe, so ein bisschen, der ja auch keinen Bock hat, aber sehr angesehen ist bei der Bevölkerung und bei den, ja, also er ist ja auch der General quasi, ne? Mhm. Ja, kommt sehr wenig vor dafür tatsächlich dann, auch die Politik im Hintergrund hat mich dann auch, also da habe ich auch gedacht, da liegt mehr Potenzial drin, ne? Wenn du so zwei irre Könige hast, so okay, wie sind die Gespinste im Hintergrund vom Senat, wie laufen dort die Fäden zusammen? Man hat auch Szenen dann, naja, warte mal, da kommen wir gleich zum Spoiler-Teil, also, würde ich sagen. Ja, wenn wir quasi bis zur Hälfte ungefähr des Films gehen, an dem Zeitpunkt hat er sich dann immer weiter so ein bisschen gezogen, die Charaktere wurden nicht so sehr ausgeleuchtet, wie ich das gerne hätte. Und Spoiler für den Spoiler-Teil, es wird nicht so wahnsinnig viel besser.
Ja. Na, bevor wir jetzt noch einen kurzen Spoiler-Teil machen, geben wir noch einen Daumen ab, würde ich sagen. Zeig mal.
Ja. Gut, alles klar.
Okay.
Damit,
er war waagerecht, er war absolut waagerecht. Also wir können uns nicht entscheiden, ob hoch oder runter, wir sind in der Mitte und ja.
Ich will.
Es ist halt irgendwie,
also, ne? Naja. Lohnt sich der im Kino? Ja, vom Prinzip, die Musik ist schlechter leider, es ist nicht mehr die Hans Zimmer Musik dabei, sie wurde übrigens komplett weggelassen, auch hier an dem Zeitpunkt, nicht mal bei den Endsequenzen, da habe ich safe damit gerechnet, dass das Gladiator-Theme kommt,
kam es nicht. Kam das das Gladiator-Theme, was war denn das für ein Theme?
Das war irgendein Gedudel.
Also das muss man nochmal, also Entschuldigung, aber ich bin mir sehr sicher, dass die paar Soundtrack-Momente, die dann herausstachen, ausgerechnet die Musik aus dem ersten Teil war.
Nee.
Das Theme aus dem ersten Teil.
Ich hab's nicht gehört, aber vielleicht war ich da auch schon, dann habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Oder es wurde so geändert, dass ich nicht gehört habe. Aber ich habe einen Tag vorher Gladiator 1 gesehen, also es wäre krass, wenn ich das nicht erkannt hätte.
Na gut, Now We Are Free heißt das letzte Stück. Und ja, das ist aus dem ersten Teil, so wie es scheint.
Na, vielleicht ist ein Teil aus dem ersten Teil, aber dann nicht das, was ich meine.
Naja, okay. Gut.
Naja, dann gehen wir zum Spoiler-Teil über.
Kurzer Spoiler-Teil oder mal gucken, was es zu sagen gibt. Ja, und es ist dann natürlich irgendwie, man kann es schon ahnen, der Paul Mescal ist der Lunge Lucius aus dem ersten Teil, der Junge da von der Sohn von Lucilla und wie sich dann herausstellt, ist er auch der Sohn von Maximus und es ist alles in der Familie irgendwie. Es ist dann wieder so dieses typische, ach ja, der stammt von dem ab und der muss dann irgendwie und deswegen ist er so besonders, weil er ist der Sohn und die Tochter von dem und er ist natürlich der Erbe Roms und gleichzeitig der Sohn des größten Gladiators und das ist dann wieder so, oh. Langweilig. Ja,
muss man nicht machen. Ich fand allerdings, wie es rauskam, dann doch ganz gut. Erstmal, weil es nicht zu spät war. Ich hatte große Vorsicht, weil das ist schon, deswegen habe ich mir auch im Nicht-Spoiler-Teil so schwer getan, das ist schon relativ offensichtlich, dass der das ist und dass die Geschichte darauf hinausläuft.
Es ist irgendwie offensichtlich, also dass gleichzeitig dieser Lucius aus dem ersten Teil auch noch der Sohn von Maximus ist, das ist neu, sag ich mal so.
Ja. Also ja, ich hatte, also spätestens seit er dieses Gesicht aufsagt und dann die Mutter da so ein bisschen komisch guckt, also dann war die Sache doch relativ klar, dass der kleine Lucius ist. Ich fand es ganz gut, wie damit umgegangen worden ist, weil es ging nicht unbedingt um den Twist, sondern es ging darum, wer erfährt wann, dass der Twist ist quasi und dass das ein Vorteil ist für Denzel Washington zum Beispiel, dass der das erfahren hat oder sowas. Und das mochte ich von Prinzip her schon, nur war das ganze, der ganze Mittelteil war so ein bisschen arg merkwürdig inszeniert. Also ich wusste da jetzt nie wirklich, wo wer dran ist, wer welche Intention hat. Da passiert sehr lange sehr wenig, hatte ich das Gefühl. Also da waren alle Charaktere so ein bisschen arg auf der Stelle getreten.
Ja.
Aber das Potenzial war theoretisch da. Das halt, wenn es sehr um diese Fallstricke und dieses im Hintergrund Politik gegangen wäre, dann wäre das natürlich eine sehr gute, ein sehr guter MacGuffin schon fast irgendwie oder ein sehr guter Trope irgendwie, wann das welcher Charakter erfährt. Aber darum ging es nicht so wirklich, weil die Revolution der Leute, die dort mitmachen, endet ja auch relativ abrupt. Also es geht ja auch relativ sage ich.
Ja, es war auch wieder das Typische, dass dann irgendwie der politische Plot dann gesprengt wird kurz vorher. Aber letztendlich, diese ganze Abstammungsblutlinie-Geschichte steht ja im Widerspruch zu dem, was eigentlich mit diesem Traum von Rom gesagt werden soll. Weil dann, hier sind irgendwie Abstammung, Blutlinie, so ein aristokratisches System und es wird weitergegeben halt, der Sohn, die Tochter, also vor allem damals der Sohn, bekommt irgendwie die ganze Macht überreicht vom Vater und darf das weitertragen. Aber dieser Traum von Rom, der ja die ganze Zeit angesprochen wird und wieder aufleben soll, der ist ja eben, dass er die Demokratie und das Volk herrscht und so weiter. Und das ist ja dann im völligen Widerspruch, wenn dann sich herausstellt, dass unser Held halt nicht ein Mann des Volkes ist, so wie es ja noch im ersten Teil war, dass ja die Macht an jemand, an den besser geeigneten gegeben werden sollte, der aber nicht der leibliche Sohn ist. Und hier ist es halt dann wieder der leibliche Sohn, der Erbe Roms und so weiter, der auserwählt ist, irgendwie die Menschen zu finden. Und ein kleiner, er tritt dann irgendwie am Ende die Macht ab, wenn man das so sehen möchte. Aber letztendlich dieser ganzen, also es wäre doch viel besser für die Botschaft gewesen, wenn das einfach nur ein ganz normaler Dude gewesen wäre, der einfach ein Idealist gewesen wäre, ne? Oder irgendwie die Menschen.
Ja, der so kann ja auch eine römische Vergangenheit haben, das wäre jetzt auch das Problem gewesen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist so ein bisschen arg überzogen und auch einfach langweilig.
Aber es muss halt irgendwie diesem Klischee, diesem Voraussetzungsklischee entsprechen, dass jeder ist der Sohn, die Tochter von irgendjemandem Bedeutenden aus dem ersten Teil und damit auserwählt für diese Geschichte.
Der Auserwählte muss irgendwie auch ein Grund sein, auserwählt zu sein, aber ich habe auch fest damit gerechnet, dass das Ende irgendwie so inszeniert ist, dass sich die römische Bevölkerung irgendwie die Macht zurückholt quasi und er nur hilft so ein bisschen, aber das ist ja auch nicht so. Also am Ende ist es eher klar, der Held des Tages ist und Rom den Menschen zurückbringt und die bäumen sich zwar auf und starten irgendwie Proteste, das kommt aber auch out of nowhere gefühlt. Also auf einmal sieht man da Szenen von Protestmenschen vorm Kaiserpalast und ich denke mir so, warum seid ihr jetzt auf einmal so wütend? Nur weil vorher im Kolosseum irgendjemand gestorben ist, den ihr mochtet? Oder also, naja, jetzt ist aber auch mal ein bisschen, du hast 2,5 Stunden Zeit, da kannst du so eine wütende Menge, wie da, die sich langsam aufbäumt oder sowas, kannst du da auch geiler inszenieren, wie so heute auf morgen. Das war ein bisschen merkwürdig und dass dann die Kaiser komplette Panik schieben, obwohl sie ja eigentlich obwohl ihnen das auch vollkommen egal war, den ganzen Film über. Dann kriegen die so ein bisschen Fleisch auf die Knochen, aber auch viel zu spät, dass deren Brüderliebe gar nicht so lieb ist und sie sich gegenseitig so ein bisschen hassen oder intrigieren und sowas. Wiederum ist da Denzel Washington richtig geil, der dann das Ganze ausnutzt und wie du schon sagst.
der dann noch all in geht mit dem abgetrennten Kopf, den er da hinstellt in diesen Senat.
Genau, und dann erst zum Konsul ernannt wird und damit faktisch die Macht hat. Und der zweite Konsul so ein
und auch da kannst du politische Parallelen sehen zur Machtergreifung Hitlers oder auch zur zur Wahl von Donald Trump kannst du auch sehen. Also, ne?
Ich hatte auch immer das Gefühl, dass Denzel Washington hier, also als einer der wenigen richtig Lust drauf hatte. Also der spielt wirklich schön frei auf und hat sichtlich Spaß an seiner Rolle. Und irgendwie auch die Marketing-Tour, alles was ich davon gesehen habe, ist der eigentlich immer super happy irgendwie und hat Spaß dabei. Also das mochte ich schon sehr gern, der immer mehr zum eigentlichen Gegenspieler wird. Und auf der anderen Seite ist halt Paul Mescal, der ich muss leider auch so sagen, ohne Muskeln jetzt, außer die Muskeln und gute Kampfszenen, die auch wirklich gut sind, wie ich finde, die sind deutlich weniger zerschnitten als im ersten Teil. Also Kameraführung und sowas eigentlich auch immer ganz gut. Aber ob das jetzt Paul Mescal ist oder jemand anderes oder Ralf Möller, ist dann an dem Punkt auch relativ egal. Und ich mag Paul Mescal. Also,
ja, mir ist er nach wie vor eine wirklich überzeugende Schauspielleistung schuldig.
Dann guckst halt noch mal Oliver Strange.
Oh nein, bitte nicht. Oh, Gottes Willen.
Christian ist wieder homophob. Naja.
Ja, genau. Darüber sprechen wir noch mal in der Jahresabschlussfolge.
Ja, auf jeden Fall.
Über diesen Film werden wir wahrscheinlich nicht nochmal sprechen.
Genau, wahrscheinlich nicht. Waren mir auch alles relativ egal. Die Inszenierung, die Musik. Er sah besser aus als gedacht, wie der Trailer auch gesagt hat, fand ich. Ich fand, der sah über weite Strecken echt gut aus. Ich hatte rein von den Schauwerten Spaß im Kino. Ja, die Haie da in dem Kolosseum, lassen wir mal außen vor. Die sahen so aus wie vor 20 Jahren in einem Pixar-Film. Aber
die Affen sahen jetzt auch nicht besonders aus.
Die Affen? Ja, da war noch so viel Bewegung drin, das habe ich noch fast abgenommen. Aber die Haie und das überflutete Kolosseum, das war ein bisschen, naja. Obwohl man es wohl tatsächlich überfluten konnte.
Hast du übrigens erkannt, wer der Stadionsprecher ist?
Matt Lucas. Mega gut. Ganz toll.
Little Britain. Und im Deutschen auch synchronisiert mit seiner Little Britain Stimme. Also über Kalkofen müsste den gesprochen haben. Ach, ist original die gleiche Stimme. Sehr gut.
Sehr schön. Ja, Matt Lucas sehe ich auch immer gerne. Und der hat halt einen unfassbar britischen Akzent. Also im Original verstellt er den auch gar nicht. Der rollt das eher schön im Britischen. Also das ist ja, aber der steht auch da und trinkt Wein und ruft Sachen aus. Also schöne Rolle auch. Sehr schade fand ich, um die Geschichte noch aufzulösen, Derek Jacobi, der schon im ersten Teil mitspielt, alter Senator dort, darf
ja, quasi der Gracchus, ne?
Genau.
Der angesprochene schwule Senator, ja. Im ersten Teil wird gesagt, irgendwie hat er einen neuen Knaben oder so. Ja.
Ach so, ja. Im zweiten gibt es ja noch einer, der auch wahrscheinlich der so ein bisschen die Klatschtante ist von Rom. Mhm. Aber den meine ich nicht genau, ich meine Gachuchs. Und habe mittlerweile erfahren, dass der im ersten Teil einfach sehr alt geschminkt worden ist, weil der sieht haargenau so aus wie im ersten Teil und es ist 24 Jahre her. Ja. Ist nicht CGI, der gute Mann lebt noch. An dieser Stelle alles Gute nachträglich. Er wurde nicht CGI hinzugefügt, ich hatte kurz Angst. Auch weil er genau die, also er sagt mehr oder weniger genau dasselbe wie im ersten Teil. Dass er
und
loyal
wird dann
ist.
Irgendwie so ganz unrühmlich in diesem letzten Kampf da
von
abgestochen.
Von irgendeinem random Typen da auch. Ja,
ja, also gar keinen Fokus drauf oder gar nicht irgendwie groß dramatisch dieser Moment, der Tod dieser Figur leider.
Ja, auch alle anderen Figuren, die dort umkommen oder so in der letzten Schlacht und seine Kumpanen im Gladiatorenfeld. Du hast ja auch noch den Hauptmann der Wache, hattest du auch im ersten Teil so ein bisschen als Gegenspieler, der auch noch so ein bisschen, aber irgendwie mehr drauf hatte oder mehr.
Ja, der ja dann im ersten Teil auch noch am Ende seine Ehre findet und dann, wenn Commodus sagt, gib mir ein Schwert und er sagt, nein, lasst eure Schwerter stecken, dann findet er nochmal seine Ehre wieder, die
genau,
er am Anfang
hatte.
Genau, das
ist irgendwie eine interessante Figur, der sehr loyal ist und dann am Ende sich nochmal fürs Gute mehr oder weniger entscheidet. Auch hier hast du ja irgendwie den Hauptmann der Wache, aber der ist dann auch komplett egal, obwohl er irgendwie auch zwei Sätze reden darf. Also bei den ganzen Nebenfiguren, die haben alle nicht mehr den Impact wie im ersten Teil und nochmal, das liegt daran, dass Ralf Möller nicht dabei ist. Also okay. Das ist, ich sag, wie es ist. Da hätte man, wer ist der Ralf Möller unserer Zeit? Christian, warst du nochmal im Fitnessstudio, seitdem du ihn gesehen hast?
Nee, eigentlich nicht. Das hat mich so verschreckt.
Das war der Höhepunkt deiner Fitnesskarriere. Ja.
Genau, das war der Höhepunkt meiner Fitnesskarriere. Und danach war ich so eingeschüchtert, dass ich nie wieder Training gemacht habe. Wer heißt der Ralf Möller unserer Zeit? Dave Bautista? Nee, der kann gut schauspielern.
Jake Paul.
Gut, bevor das hier komplett abgleitet.
Ja, man sagt zu. Auch beim Spoiler-Teil würde ich sagen, machen wir immer noch Daumen irgendwo in die Mitte. Ich glaube, ich fand ein bisschen besser als du. Ich habe 3 gegeben, du hast, glaube ich, 2,5.
Ja, ich habe 2,5 gegeben, ja.
Anfangsschlacht toll, paar Momente hat er. Ende, auch nochmal ganz merkwürdig, wir haben gar nicht drüber geredet. Meiner Meinung nach waren da ein paar Achsensprünge drin. Ich wusste mal ab und zu mal nicht.
Da sind die ganze Zeit Achssprünge drin in den Schlachten, Marius, auch also schon am Anfang.
Nein, in der Anfangsschlacht hatte ich immer komplette Übersicht. Bei der letzten beim letzten Moment, wo sie gegeneinander kämpfen, da war der Fluss mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Und die jeweiligen Truppen auf der jeweils verkehrten Seite, hatte ich das Gefühl, vielleicht liege ich falsch, wer bin ich, der dem Second Unit Director, der das gedreht hat, widerspricht. und sehr schade, dass sie sich beide auf die Schnauze hauen, weil ich habe gedacht, wir bekommen nochmal eine geile Schlacht am Ende. Aber ja. die wird uns verwehrt. Naja, ja. So halt nicht.
Das Duell Mano a Mano im Tümpel. Na gut.
Ja, so tragen wir auch immer unsere Streitigkeiten hier in der Kinotagesstätte aus. Wir gehen jetzt in den Tümpel mit unseren Schwertern und hauen uns auf die Schnauze. Und Matt Lucas darf das Ganze ansagen.
Oh ja, das ist so dein Spektakel. Das seht ihr demnächst auf YouTube.
Da könnt ihr das übrigens auch hören. Da kommen die Folgen immer ein bisschen zeitversetzt. Genauso, original oder ganz, ganz neu kommen sie auf Spotify oder auf Apple Music, überall, wo man sonst Podcasts hören kann. Wir sind zu finden auf Instagram. Da kann man uns folgen. Kinotagesstätte und kinotagesstätte.com. Das ist zum Beispiel ein guter Ort für Kommentare.
Mhm. Zum Beispiel. Gut. Marius, war schön.
Ebenso, es hat mich gefreut.
Und mal gucken, dann als nächstes müsste ja der Oscar-Gewinner von 2001, A Beautiful Mind, schon wieder Russell Crowe dran sein.
Wir machen einfach eine große Russell Crowe-Folge.
Russell Crowe-Folge, ja. Boxen um die Welt, wie bei South Park. Prügelt um die Welt. Ich habe ja die These, Russell Crowe haut in jeder seiner Filmrollen irgendjemand mal mit der Faust auf die Schnauze, egal welcher. Sogar in A Beautiful Mind. Das
ich wollte sagen, in A Beautiful Mind auch?
Ja, in A Beautiful Mind tatsächlich auch, ja.
Okay, aber ich sehe gerade, er hat bei Thor, Love and Thunder mitgespielt, da muss ich den auch mal sehen. Naja.
Gut. Dann machen wir zu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß im Kino, falls ihr den jetzt noch mal schaut oder wieder schaut oder das erste Mal schaut. Ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.